jetzt nach dem Lied zu predigen zu beginnen. Vielen Dank euch, stark. Wir beten, dass das, was jetzt kommt, genau dem dient, was wir gesungen haben. In uns und über uns hinaus, in unserem Umfeld, dieser Stadt, in diesem Land. Amen. Schön bei euch in Esslingen zu sein. Was der Heilige Geist tut, der Heilige Geist befähigt. Du, Ralf, hast letzten Sonntag darüber gesprochen, dass er beauftragt mit dem Vers gleich auf der nächsten Folie, wo Jesus nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern sagt, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Beauftragung, Jesus sagt, guck mal, ich habe es euch vorgemacht, jetzt seid ihr dran. Und das traute er uns offensichtlich zu. Durch den Heiligen Geist, sonst nicht. Und wir wollen bei diesem Thema heute mal zum einen ehrlich in die Schrift schauen, auch ehrlich uns anschauen, ja, wie geschieht das denn? Wie geschieht denn diese Befähigung, dass das geschieht, was Jesus sagt? Wie erfüllen wir diesen Auftrag? Wie passiert das, was wir gerade im letzten Lied gesungen haben? Und bevor wir uns fragen, wozu der Heilige Geist denn befähigt und wie er uns befähigt, das wären Schritt 3 und 2 in dieser Predigt, richtig klassische Drei-Schritt-Predigt heute. Dritter Schritt, wie befähigt der Heilige Geist? Der zweite Schritt, wozu befähigt er? Das ist mein erster Gedanke, mit dem ich einsteigen will und von dem ich glaube, dass es wichtig ist, sich das nochmal vor Augen zu führen. Was für eine Besonderheit steckt eigentlich in dieser Aussage, der Heilige Geist befähigt? Befähigen heißt ja, ich verleihe jemand Fähigkeiten, und zwar, ich denke mal an Eltern. Eltern befähigen hoffentlich ihre Kinder, im besten Fall zumindest, sie sorgen dafür, dass ihre Kinder nicht von ihnen abhängig werden, sondern dass die Kinder lernen, ihr Leben eigenverantwortlich zu leben, Stück für Stück für Stück, aber das ist Befähigung. Erziehung ist im besten Fall Befähigung zum Leben. Oder gute Lehrer befähigen ihre Schüler, eine Englischlehrerin befähigt ihre Schüler mehr und mehr zumindest selber Englisch zu sprechen. Und gute Ausbilder, fällt jetzt nur ein Schreinermeister, befähigt seine Gesellen, dass sie die Schränke, die Kommoden, was auch immer, selber bauen. Und jetzt heißt es, und natürlich irgendwann kommt die Zeit, wo hoffentlich die Gesellen dann ihre Gesellenprüfung machen, irgendwann vielleicht sogar den Meisterbrief, irgendwann gehen die Kinder aus dem Haus, irgendwann gehen die Kinder aus der Schule und dann sprechen die Englisch und ihr wisst, was ich damit sagen will. Was heißt das? Was sagt das über den Heiligen Geist, dass er befähigt? Und ist euch alles vertraut? Für mich ist trotzdem wichtig, bei dem Gedanken mal kurz stehen zu bleiben, dass Gott, weil er an Gott der Liebe ist, daran interessiert ist, uns groß zu machen. Er will, dass wir wachsen. Johannes Hartl sagte mal, Gott umgibt sich mit Königen. Er hat Offenbarung 4 ausgelegt und wir sehen da in dieser Thronvision, dass der Thron Gottes umgeben ist von 24 anderen Thronen, auf denen alle Könige sitzen mit Kronen auf ihren Häuptern. Gott umgibt sich nicht mit unterwürfigen Sklaven, die sagen, wir können ja nichts und wir wollen ja auch gar nichts, Hauptsache du, sondern er befähigt, er hebt hoch, er macht würdig, er macht groß. Und wir sehen das schon von Anfang an, in der Schöpfungsgeschichte, 1. Samuel 1, 26 bis 28 auf der nächsten Folie. Dann sagte Gott, lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, das ist wirklich ein großer Auftrag, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau, er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Also Gott macht alles und dann am Ende ist die Erde vollkommen in all ihrer Schönheit da mit allen Tieren und Pflanzen. Und dann sagt er so, und jetzt erschaffe ich noch ein Wesen, ich erschaffe noch den Menschen und das soll die Verantwortung bekommen für all das, was ich da gerade geschaffen habe. Er schafft ein Wesen, das er befähigt hat und befähigen, weiter befähigen will, einfach damit gut umzugehen, was er gerade geschaffen hat. Und er ist nicht eifersüchtig darauf bedacht, das alles so unter seiner Fuchtel zu halten und das selber unter Kontrolle zu haben. Ich finde das so wichtig, diesem Gott dienen wir, dessen Anliegen es ist, zu sagen, ich bereite vieles vor, ich mache alles, aber dann will ich dich befähigen, dass du in meine Arbeit eintrittst. Und das ist, sagt so viel über Gottes Herz und Wesen aus. Und viele von euch wissen das. Gott hat sich gegen diese eigentlich richtig, nicht nur eigentlich, Gott hat sich gegen diese schöne Idee Gottes, Entschuldigung, der Mensch hat sich gegen diese schöne Idee Gottes entschieden. Er wollte das selber angehen, ohne Gottes Befähigung, nicht in Abhängigkeit von ihm. Ein selbstverantwortetes Leben leben, wollte sein eigenes Ding machen. Und wohin das Ganze führt, das sehen wir um uns rum, das sehen wir im schlechtesten Fall, wenn wir so leben in unserem eigenen Leben, statt uns von Gott in sein Werk einbeziehen zu lassen und uns befähigen zu lassen, kommt es zu Zerstörung, zu Streit, zu Selbstbezogenheit, zu Angst, zu Gier. Und das Ganze geht richtig schief. Und jetzt hat Gott eine weitere unfassbar attraktive Eigenschaft, das ist nämlich die, wenn er was beschlossen hat, dann macht er das auch. Das heißt, er hat beschlossen, ich beteilige den Menschen an meinem Werk und dann lässt er sich davon nicht abbringen, auch wenn wir uns dagegen entscheiden. Er sendet seinen Sohn, um genau das wieder herzustellen, um genau uns da wieder reinzusetzen. Er sagt nicht, wie ich das bei meinen Kindern, meinen kleinen Kindern in der Weihnachtsbäckerei machte, wenn die Hälfte des Teigs auf dem Boden war und die andere Hälfte im Mund meiner Kinder verschwunden war, habe ich irgendwann gesagt, jetzt raus, ich back alleine. Sondern Gott sagt, nee, ihr habt es zwar vermasselt, aber ich finde einen neuen Weg, dass das, was ich ursprünglich geplant habe, auch stattfindet. Und Jesus hat diese Bestimmung von uns Menschen wiederhergestellt. Und jetzt geht es darum, nachdem die Bestimmung wiederhergestellt wurde, durch den Heiligen Geist befähigt zu werden, genau in dieses Werk Gottes wieder einzutreten. Und Gott nimmt das sehr ernst. Auch eine schöne Eigenschaft. Also Gott kann beharrlich bei den guten Plänen bleiben, die er hat. Und wir werden nur ganz kurz reinschauen. Wir lesen einfach nur die Verse geschwind aus Apostelgeschichte 10. Die Apostelgeschichte ist ja das Buch im Neuen Testament, in dem am stärksten zum Ausdruck kommt, wie sehr der Mensch durch den Heiligen Geist befähigt ist, das Werk Gottes zu tun. 28 Kapitel, wie das aussieht, wenn Gott durch Menschen sein Werk tut. Und dann gibt es diese, ich finde schon ein bisschen lustige Geschichte. Da heißt es, in Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius. Also wir sind jetzt schon lang nach Pfingsten, circa 10 Jahre danach. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italienischen oder italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann. Fromm heißt an der Stelle einfach gottesfürchtig, war damals kein Jesus-Nachfolger, noch niemand war da, der ihm das Evangelium gepredigt hat. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Also er hatte sich der Synagoge angeschlossen, der jüdischen, und verehrte Jahwe und kannte die Schriften des Alten Testaments. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages gegen 3 Uhr nachmittags hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen, und erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus, und bitte ihn, zu dir zu kommen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte und vielleicht findet ihr das alles ganz normal. Ich finde das lustig. Also mich wundert das, was hier geschieht. Da kommt ein Engel zu Cornelius und sagt ihm, du, lass Petrus holen. Also wenn Cornelius, und das war ja ein Mann mit Autorität, der hatte ein ganzes Regiment unter sich, wenn der ein bisschen schlagfertig gewesen wäre und nicht allzu verdutzt durch diesen Engel, der da plötzlich in seinem Wohnzimmer steht, dann hätte er gesagt, du, das macht keinen Sinn, das sind 2 Tagesreisen und du bist jetzt eh schon da, jetzt sag mir halt, was du willst. Ich finde das betriebswirtschaftlich vernünftig. Da setzt Gott schon mal so einen Engel in Bewegung, ich weiß nicht, wie viel das kostet, aber jetzt ist er eh schon da. Und Joppe ist 50 Kilometer entfernt, das sind 2 Tagesreisen für 2, 3 Angestellte. Es gibt garantiert ein paar BWLer unter euch, die das hochrechnen können. Das sind 4 Tagesgehälter von, also, und der Engel, der wird himmlisch versorgt, das heißt, das kostet nichts, der ist da. Ich glaube auch, dass der das Evangelium kennt, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich ahne, dass er als Engel das auch in einer Art und Weise weitergeben könnte, dass es ankommt. Also ich hätte gute Argumente dafür, dass der Engel, wenn er eh schon mal da ist, den Job auch zu Ende bringt, den er angefangen hat, oder? Macht er aber nicht. Gott ist stur. Warum? Na, Gott sagt, also die Weitergabe des Evangeliums, dass Menschen mit Jesus in Berührung kommen, dafür gibt es keine Engel. Die machen einen guten Job, keine Frage, aber die halten sich an ihre Jobbeschreibung. Und bleiben dabei. Erstaunlich, oder? Gott sagt, ich habe den Menschen dazu geschaffen. Egal wie viel Engel ich in Bewegung setze, das Evangelium weitergeben, werden nicht die Engel. Bei all dem, was in der muslimischen Welt geschieht, an Träumen, wo Jesus Muslimen in Träumen begegnet, bei vielen Begegnungen oder vielen Träumen, von denen ich lese, werden sie zu Christen geschickt, die ihnen das Evangelium erklären. Gott hält sich an seine Beauftragung des Menschen. Er sagt, das ist euer Job. Und weil Gott beschlossen hat, uns Menschen an seinem Werk zu beteiligen und uns durch den Heiligen Geist befähigt hat, das Evangelium weiterzugeben, wird kein Engel in diese Aufgabe eingreifen. Kein Engel wird deinen Arbeitskollegen das Evangelium predigen. Du kannst ja so viel beten, wie du willst für sie. Was du nicht unterlassen sollst, geht nur darum, das Evangelium, es ist kein Ersatz für die Weitergabe des Evangeliums. Es ist kein Ersatz dafür. Und das Schöne ist, ein Name, das wäre die nächste Folie für den Heiligen Geist, ist im Griechischen Parakletos. Im Johannesevangelium wird es ein paar Mal gebraucht. Und das heißt ganz platt Helfer oder Unterstützer. Wörtlich heißt es der zur Unterstützung eines anderen an seine Seite Gerufene. Naja, was steckt denn da eigentlich drin? Na, ein Helfer ist jemand, der dir hilft. Aber tun, was tust? Er ist nicht der Täter, er ist der Helfer, er ist der Unterstützer. Wenn du nichts tust, hat er nichts, wobei er dich unterstützen kann. Also ich weiß, das ist sehr banal, vielleicht sagst du, also dafür hätte ich heute Morgen nicht aufstehen müssen. Ich finde es trotzdem wichtig. Er unterstützt dich gern, aber er unterstützt dich bei dem, was dein Auftrag ist. Er macht es nicht für dich. Und manchmal beten wir so, als würde der Heilige Geist das Werk tun. Er unterstützt dich bei dem, was du tust. Liebend gern. Und du kannst es nur durch ihn tun. Aber wenn du nicht aktiv wirst, hat er nichts, worin er dich unterstützen kann. Und das hört sich jetzt wie eine Hürde an, aber es ist ja Quatsch, dass wenn der Eindruck entsteht, wer immer erlebt hat, wie das ist, mit Gott zu kooperieren, dass der Heilige Geist zum Unterstützer wird und ich in das Werk Gottes eintrete, erlebt genau das, was auf der nächsten Folie steht. Jesus sagt in einem Gespräch, nach einem Gespräch mit jemand, dem er das Evangelium weitergegeben hat, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Was steht da? Jesus sagt seinen Jüngern durch diesen Satz, ich werde satt dadurch, dass ich das tue, was Gott sagt. Wer immer sich in das Werk Gottes einklingt, der stellt fest, das macht tief satt, das zu tun, was Gott getan haben will. Und dabei zu erleben, wie der Heilige Geist unter unsere Flügel kommt und uns befähigt. Und jetzt ist ja direkt die Frage, ich habe es schon ein paar Mal angedeutet, das Evangelium weiterzugeben. Ich möchte trotzdem mit euch genauer hinschauen, wozu befähigt eigentlich der Heilige Geist? Und dazu gäbe es eine Menge zu sagen. Ich habe Ich möchte nur einen Aspekt rausgreifen und direkt von da aus zum zweiten und letzten Teil der Predigt kommen. Nochmal, es gäbe viel dazu zu sagen, und ich sage nicht, dass meine Predigt statt morgen ausgewogen ist. Meine Predigten sind ohnehin nie ausgewogen. Ist einfach der Punkt, der mir für heute Morgen wichtig ist. Und ich möchte mit euch zwei Texte aus dem Johannesevangelium lesen. Und zwar Johannes 7, 37 bis 39. Das sind Verse, die mich seit vielen Jahren bewegen. Wozu befähigt der Heilige Geist? Johannes 7, 37 bis 39. Am letzten Tag Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Jesus sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart war. Und ich füge gleich einen zweiten Text an, und wir sprechen dann über beide Texte. Johannes 4, 14, nur ein Vers, ist jetzt wieder aus dem Gespräch mit dieser samaritischen Frau. Wir hatten gerade in Johannes 4 diesen Satz, dass es satt macht, Gottes Willen zu tun. Das ist das, was Jesus nach dem Gespräch mit dieser Frau sagte. Jesus erwiderte der Frau: Wer dieses Wasser, er zeigt auf den Brunnen, trinkt, der wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Ich habe auf der nächsten Folie beide Texte auf einmal. Vielen Dank. Super. In beiden Texten wird das, was wir weitergeben, mit dem Bild des Wassers verglichen. Fiel euch sicher auf, deswegen habe ich sie auch zusammengestellt. Jedes Mal geht es darum, dass da Wasser ist. Und das ist uns zwar auch bewusst, aber wenn wir im Orient leben würden, dann wäre uns das so klar vor Augen, dass nur dort Leben möglich ist, wo wirklich Wasser ist. Für uns ist das irgendwie selbstverständlich, bei uns ist immer alles grün oder zumindest vieles und es ist überall noch genügend Wasser. Aber im Orient war völlig klar, wenn es irgendwo grün ist, dann ist da Wasser. Ja, das ganze Jordantal war grün oder das Nildelta, für die mal außerhalb von Israel waren. Alles schön gut. Warum? Weil es da Wasser gibt. Wasser bedeutete in dieser Gegend und bedeutet es bis heute Leben. Wo es Wasser gab, da blühte es, da entstand Leben, da konnten Dinge wachsen, da konnte alles sich entfalten. Da fließendes Wasser war gleichbedeutend mit lebensspendender Kraft und blühendem Leben. Wasser brachte Leben hervor, wo immer es floss. So, und jetzt geht es ja darum, warum gebraucht Jesus dieses Bild? Naja, wozu will der Heilige Geist dich befähigen? Offensichtlich will er dich dazu befähigen, dass von dir, das ist der obere Text, Johannes 7, dass von dir das Leben Gottes fließt. Lebensspendende Kraft Gottes. Und an der Stelle, ich hatte Frau Spacher vorher von der Weitergabe des Evangeliums. Ich sage nicht, dass es unwichtig ist. Es ist enorm wichtig, dass wir mit unserem Mund explizit weitergeben, was Jesus getan hat. Trotzdem, und das ist mein Schwerpunkt für heute Morgen, ist hier davon die Rede, dass von unserem Inneren, das griechische Wort, das da steht, meint tatsächlich deine inneren Organe, das, was sich hinter deiner Bauchdecke befindet, was immer da alles ist, dass von deinem Inneren Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, dass von dir, von dem, was du zutiefst bist, nicht von deinem Mund, was du sagst, und nicht von deiner Hand, von dem, was du tust, sondern von dem, wer du im Innersten bist, dass von dir das Leben Gottes ausgeht. Dazu befähigt dich der Heilige Geist, das steht hier. Gott will sein Leben durch dich zu anderen Menschen fließen lassen, dass du ein Mensch bist, der das Leben Gottes weitergibt. Ein Mensch, von dem Gottes Leben so fließt, dass es im Leben anderer um dich herum zu blühen beginnt. Wir kommen noch gleich drauf. Und guck mal, das war schon immer Gottes Plan. Wenn er das sieht, dann jubelt er. Dafür sind wir geschaffen. Und wenn wir das erleben, dann spüren wir auch, das ist unsere Bestimmung. Wir blühen auf, wenn wir nicht nur selber das Leben Gottes in uns tragen, sondern wenn es von uns zu anderen Menschen fließt und wir sehen, wie es bei denen sein Leben entfaltet. Als ich ein junger Christ war, hatte ich immer, wenn ich im Auto unterwegs war, Traktate dabei, damit ich Leuten was in die Hand drücken konnte, was sie auf Jesus hinwies. Und ich sage nicht, dass es falsch war, gar nicht. Ich nie mitbekommen, ob jemand dadurch zum Glauben kam. Nochmal, an Traktaten ist ganz bestimmt überhaupt gar nichts falsch. Traktate sind der Versuch, mit Worten oder grafischen Darstellungen das Evangelium weiterzugeben. Ich habe entdeckt für mich, dass Traktate, nochmal, für mich, habt ihr gut so gehört? Ich habe für mich entdeckt, ja? Ich habe für mich entdeckt, dass Traktate nicht Gottes Plan A sind, sondern ich habe im Neuen Testament gelesen, wie der Plan A, so wie ich es verstehe, aussieht. Das wäre die nächste Folie. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 3, ja, jeder kann sehen, dass ihr selbst Traktate dabei habt. Nee, dass ihr selbst ein Brief von Christus seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben. Nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern in menschliche Herzen. Also was sind die Traktate, die wir weitergeben? Wir, unser Leben. Was lesen Menschen? Jemand sagte, ein Missionar sagte mal, Christen sind die einzigen Bibeln, die die Welt noch liest. Also wir repräsentieren das Leben Gottes, wir repräsentieren Christus, wir sind ein Brief Christi. Wodurch? Durch den Geist des lebendigen Gottes. Sonst nicht. Es ist der Heilige Geist, der uns zum Menschen macht, an den andere Menschen Christus sehen und durch die andere mit Christus in Berührung kommen, wenn sie mit uns in Berührung kommen. Und wir hatten vor einem Jahr mal eine Vereinssitzung und wir haben wir wollten gucken, es war, entweder war es die Gründungssitzung oder die Sitzung nach der Gründungsversammlung des Vereins. Und wir sagten, eines der wichtigsten Dinge, was wir feststellen wollen, ist, wir wollen ganz ehrlich hinschauen, wie sind Menschen in unserem Umfeld zu Jesus-Nachfolgern geworden? Und wir haben reihum alle gefragt, die da waren. Wie sind Menschen in unserem Umfeld zu leidenschaftlichen Jesus-Nachfolgern geworden? Und ich erinnere mich, das heißt nicht, dass es das nicht gab, aber ich erinnere mich an niemanden, der was anderes sagte als sinngemäß Folgendes. Naja, und die Leute sagten es zuerst von sich und dann sagten sie es von denen um sie herum, bei denen das passiert ist. Naja, ich habe jemanden kennengelernt, von dem ich spürte, der hat was, was ich nicht habe, in dem lebt etwas, was ich nicht kenne und dadurch bin ich zu einem Jesus-Nachfolger geworden. Und Menschen um mich herum kamen auf mich zu und sagten, du hast was, was ich nicht habe und in dir lebt was, was ich nicht kenne. Hilf mir zu verstehen, was das ist. Ich will das auch haben. Ich erinnere mich an niemanden, bei dem es anders war. Kann es anders sein? Ganz bestimmt. Aber als wir als Verein uns gegründet haben, war klar, also wenn wir ernst nehmen wollen, was soll ich mir ein Stabmikrofon nehmen? Okay. An ist es, oder? Eins, zwei, drei, vielen Dank. Könnt ihr das nachvollziehen? So, das ist das Normale. Wir geben mit unserem Leben das Leben Gottes weiter. Leute werden darauf aufmerksam und sagen, im besten Fall, nicht jeder ganz bestimmt, das will ich auch haben. Und sie werden dadurch zu Nachfolgern Jesu. Also die Frage war, das ist, glaube ich, die nächste Folie, wozu befähigt mich der Heilige Geist? Na, er befähigt mich, also dich und mich, mit allem, was wir sind, das Leben Gottes weiterzugeben. Ganz schlicht. So, und jetzt habe ich ja angekündigt, es gibt einen dritten Teil der Predigt. Das ist krass, 25 Minuten bis hierher, vergebt mir, ihr dürft mich nicht mehr einladen, wenn ich nur eine halbe Stunde predigen soll. Jetzt ist die entscheidende Frage, wenn der Heilige Geist kommt, um uns dazu zu befähigen, wie geschieht das? Wie genau geschieht das? Und ich bin so dankbar, dass ihr mir das Thema gegeben habt, befähigt und nicht einfach bevollmächtigt. Das ist ja von befähigt. Wie geschieht das, dass ich dazu befähigt werde, ein solcher Mensch zu sein? Darum geht es. Ich nochmal. Ich sage nicht, dass man das Thema nicht ganz anders auch angehen könnte, aber ich möchte es heute so angehen. Wie befähigt der Heilige Geist? Und vielleicht, und ich will niemand zu nahe treten, aber vielleicht müssen sich manche von uns eingestehen, das stimmt für mich gar nicht. Das gilt für mich gar nicht. Was der da vorne erzählt, das passiert bei mir nicht. Ich gebe mit meinem Leben nicht das Leben Christi weiter. Frag mal meinen Ehepartner. Oder frag mal meine Kinder, ob sie empfinden, dass ich das Leben Christi an sie weitergebe. Unser Empfinden kann trügen, aber wir müssen uns auch davor hüten, uns zu belügen. Und ich glaube, es ist womöglich heilsam, mal seinen womöglich nicht gläubigen Ehepartner zu fragen oder auch den Gläubigen, du empfindest du, dass Jesus von mir fließt? Den Arbeitskollegen vielleicht ein bisschen mit ein paar anderen Worten zu fragen, du geht von mir die Güte Gottes aus? Und wenn das so ist, Gott sei Dank, aber wenn es nicht so ist, dann finde ich es so wichtig, dass wir ehrlich stehen bleiben und über diese klaffende Wunde nicht ein kleines Wohlfühlpfläschchen kleben, auf dem draufsteht, preis dem Herrn, der Heilige Geist befähigt dich, freu dich einfach, bekenne es über deinem Leben. Weil Jesus ehrliche Antworten auf ehrliche Fragen gibt und es tatsächlich eine Art von religiöser Selbsttäuschung gibt, wo man sich einfach einredet, ja, der Heilige Geist befähigt mich. Tut er. Aber wenn es sich nicht auswirkt, dann muss man genau hinschauen. Und deswegen möchte ich mit euch nochmal in diesen Text reinschauen, Johannes 7, 37 bis 39, was da steht. Da heißt es, am letzten Tag dem größten Tag des Festes trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Was Jesus hier beschreibt, das begeistert mich seit vielen Jahren. Er lädt zuerst und vor allem ein und sagt, wer Durst hat, der komme und trinke. Er lädt die ein, die Durst haben, die Mangel haben, die sehnsüchtig sind, die mit dem, was sie haben, nicht klarkommen und sagen, ich brauche mehr. Und die dieser Einladung folgen, zu Jesus kommen und von ihm trinken, die werden, und das steht wirklich so da, ich lasse mich gern korrigieren, aber seit Jahren lese ich diesen Text, ich finde nichts anderes. Da steht, wer das wirklich tut, der wird zu einem Menschen, von dessen Innersten die Ströme lebendigen Wasser fließen. Der braucht nicht noch eine Handauflegung, der braucht nicht noch eine Schulung, der braucht nicht noch eine Predigtreihe, der braucht nicht noch was weiß ich was. Alles, was du brauchst, ist mit deinem Mangel zu Jesus kommen, dort satt werden und dann ist das die natürliche Folge. Und wenn sie es nicht ist, bist du nicht bei Jesus gewesen und hast nicht getrunken. Ich kann nichts anderes lesen. Helft mir zurecht, wenn ihr was anderes lest und kommt nachher auf mich zu. Er sagt übrigens nicht, wenn jemand langweilig ist, wenn jemand den Kick sucht, wenn jemand mehr Vollmacht will. Er sagt, wenn jemand Durst hat. Ich finde das so schön, der Ansatzpunkt für den Heiligen Geist ist mein Mangel, mein Durst, meine Sehnsucht, das, was ich nicht habe. Ist das nicht kostbar? Ich finde das so schön. Und jetzt nochmal, nicht Sehnsucht im Sinne von einem sentimentalen Gefühl, also nochmal, Orient, Hitze, aber selbst wir kennen das. Durst kann ein super quälendes Gefühl sein. Ich mag Durst, wenn ich weiß, in 5 Minuten kriege ich was zu trinken. Aber Durst kann enorm quälend sein, wenn du nicht weißt, woher der nächste Schluck kommt. Das heißt, hier geht es um was, was uns tief angeht. Was weiß ich, nimm was du magst, schmerzhafte Einsamkeit, tiefes Verwundetsein, Ungeborgenheit, ein Mangel an Geborgenheit, Mangel an Annahme und Wertschätzung. Wir stecken voller Durst und Hunger. Wir sind Mangelwesen, die in gewisser Weise nie genug kriegen. Und das kann sein, dass wir Christen sind, aber trotzdem nie gelernt haben, zu Jesus zu gehen und von ihm zu trinken, sondern wir erwarten dann, dass unser Ehepartner uns die Aufmerksamkeit schenkt, nach der wir so hungern. Oder unsere Kinder uns die Wertschätzung geben, die wir denken, das war auch. Oder unser Chef uns doch die Anerkennung gibt, die. Und nochmal, ich sage doch nicht, dass das nicht passieren sollte. Ich sage nur, wenn dein Hunger da nicht gestillt wird, was machst du, wenn du Jesus nachfolgst? Du gehst zu Jesus und trinkst.
und beschwerst dich nicht darüber, dass es dir deinen Ehepartner nicht gibt oder deinen Chef oder deine Kinder, sondern du bist mit Jesus im Gespräch, dass du es dort nicht bekommst, aber Gott sei Dank bei ihm bekommst. Und Jesus sagt, wenn du deinen schmerzlichen Mangel in dir, wenn du einen schmerzlichen Mangel bei dir störst, wenn es eine schreiende, ungestillte Sehnsucht gibt, wenn es einen verzehrenden Hunger gibt, dann komm doch zu mir und trink doch. Und während du trinkst, passiert etwas, was ein Wunder ist. Die Schlucke, die du trinkst, die werden zu Flüssen, die von dir fließen. Die Schlucke, die du trinkst, werden zu Flüssen, die Dutzende und Hunderte von Menschen um dich herum erreichen. Und der Punkt ist, du merkst manchmal gar nicht, weil dein Fokus ist einfach nur darauf bedacht, bei ihm satt zu werden. Du musst dich nicht darum kümmern, dass das geschieht. Du musst dich nicht danach ausstrecken. Es gibt einen, nach dem du dich ausstreckst. Mir hat vor kurzem jemand ein ganz kostbares Geschenk zum Geburtstag gemacht. Jemand wollte mir eine Freude machen und mir Wertschätzung ausdrücken. Und ich habe die Person nicht begleitet. Die hat einfach viele Inputs, Predigten von mir gehört. Und die schrieb mir in ein kleines Büchle über 70 Seiten, welche geistlichen Wahrheiten, die ich weitergegeben habe, ihr Leben, so wie ich es gelesen habe, komplett verändert haben. Und während ich da in meinem Sessel saß und es las, dachte ich, ja, das ist genau das. All das, was ich las, waren Dinge, die ich nicht einfach gepredigt habe, sondern ich habe die gepredigt, weil das meine Lebenswahrheiten waren, wo ich vorher mit einem schmerzlichen Mangel bei Jesus war und nicht anders konnte. Ja, Jesus, ich brauche dich da. Und das gab ich weiter und das brachte Leben hervor in dieser Person und wenn ich es zumindest richtig einschätze, auch in vielen anderen Menschen. Was ich aber auch kenne, deswegen habe ich das Wasser hier dabei, was ich in vielen Jahrzehnten auch kenne, gerade als Pastor, ist, naja, du brauchst die nächste Predigt und dann gehst du zu Jesus und lässt dir ein Predigtthema schenken und arbeitest irgendwas durch und dann gibt es so ein bisschen was und dann reichst du den Menschen das weiter. Kennt ihr das? Oder du hast gerade ein Buch gelesen und denkst, oh ja, das muss ich weitergeben. Hier, guck mal, die neue Erkenntnis habe ich und guck mal, das habe ich gelesen und oh, das finde ich einen ganz starken Gedanken. So habe ich Andachten und Predigt gemacht über Jahrzehnte. Aber das Leben Gottes gibst du so nicht weiter. Das Leben Gottes gibst du weiter, indem du trinkst. Und in dir wird es zum Fluss. Und jetzt ahnt ihr vielleicht, warum ich so dankbar bin, dass ihr nicht einfach von bevollmächtigt gesprochen habt. Ich empfinde, das ist Vollmacht. Aber ich muss gestehen, ich habe über Jahrzehnte Vollmacht als was sehr Äußeres verstanden. Ich habe solche Dinge gebetet wie, Herr, ich möchte ein Kanal sein. Ich finde das ein furchtbares Wort. Schon mal einen Kanal gesehen, durch einen Kanal, so eine Betonröhre und da fließt das Wasser einfach durch. Also ich muss gestehen, das Bild finde ich schöner. Du bist kein Kanal. Gott benutzt dich nicht. Er gebraucht dich nicht. Das ist ein völlig anderer Ansatz, versteht ihr das? Er sagt, ich möchte, dass du mit deinem Durst zu mir kommst und trinkst. Und während du das tust und indem dein tiefster Mangel durch mich gestillt wird, wirst du zu einem Menschen, von dem die Flüsse fließen. Ich habe es schon angedeutet und die mich schon länger kennen, ich komme ja schon seit vielen Jahren immer wieder zu euch. Jesus sagt einfach nur zwei Dinge, der komme zu mir und trinke. Und dann sagt er was ganz Erstaunliches. Und das ist erschütternd, das so zu lesen, aber für mich, ja, ich sage gleich, was ich damit meine. Direkt im nächsten Satz sagt er, wer an mich glaubt. Das heißt, zu ihm kommen und trinken heißt schlicht an ihn glauben. Wenn ich das ernst nehme, dann muss ich sagen, dann war ich 30 Jahre lang ein Christ, der nicht an Jesus glaubte. Wisst ihr, was ich damit sagen will? ein Mensch, der irgendwie glaubte, dass Jesus für ihn starb, aber nie seinen Durst in der Tiefe bei Jesus geschildert. Ich kam nie mit meinem Mangel an Wertschätzung, mit meinem Hunger an Bestätigung, mit meiner Sehnsucht nach Nähe, mit all dem. Ich kam nie zu ihm. Ich habe das immer von Menschen erwartet. Ich habe immer versucht und dann Seelsorge in Anspruch genommen, dass doch hier ein Christ, der nicht glaubte. Und inzwischen bin ich lang genug mit Menschen unterwegs, um zu wissen, es gibt eine Menge Christen, die nicht an Jesus glauben. In dieser Hinsicht. Versteht ihr, was ich sagen will? Und deswegen ist, ich hoffe, dass es nicht anstößig, aber das mein Ansatzpunkt für heute in dieser Predigt, wenn es um Befähigung geht, sagen, Gott sei Dank setzt Befähigung da an. Und ich schließe mit einem Gedanken. Wir haben ja jetzt erst vor wenigen Wochen Pfingsten gehabt. Und fiel euch mal auf, natürlich fiel es euch auf, ich merke nur, mir fiel es erst vor kurzem auf, zwischen Himmelfahrt und Pfingsten liegen 10 Tage. Und ich frage euch, warum? Die cleveren Arbeitnehmer unter euch wissen natürlich, warum, weil so gibt es 2 lange Wochenenden direkt nacheinander. Und weil der Herr in seiner Gnade das schenken wollte, hat er einfach 10 Tage gewartet, den Heiligen Geist auszuschütten. Ich sage nicht, dass es keine Rolle spielte bei der himmlischen Zeitplanung. Ich glaube nur, es war nicht der Hauptgrund. Und jetzt bitte ich euch, wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus sich mit den Jüngern 40 Tage getroffen hat, um sie darauf vorzubereiten, dass der Heilige Geist kommt. Jetzt muss ich gestehen, also wer kann besser auf die Ankunft des Heiligen Geistes vorbereiten als Jesus? Bestimmt niemand. Warum kam dann nicht am Abend von Himmelfahrt, nachdem Jesus nachmittags an Himmelfahrt oder am Morgen, ich weiß es nicht, in den Himmel auffuhr, gleich der Heilige Geist? Warum 10 Tage Zwischenzeit? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich denke inzwischen doch. Die hatten 10 Tage Zeit, hungrig zu werden, ihren Mangel zu spüren, zu sehen, was sie nicht haben, wen sie brauchen. Und glaub mir, wenn ich den Text ernst nehme, es gibt keine Alternative dazu. Es gibt keine Alternative. Wir versuchen den Hunger und den Durst und die Sehnsucht, alles schnell wegzupacken. Den Fernseher an, das Handy an, was weiß ich, was alles. Wie viele Christen lernen, mit ihrem Hunger und ihrem Durst und ihrem Mangel zu Jesus zu kommen, zu trinken, so satt zu werden bei Jesus und gestillt, dass sie nicht nur selber satt sind, sondern dass sie zu Menschen sind, von denen in Strömen das Leben Gottes fließt. Und dazu lade ich euch ein, das zu tun. Ihr seid das gewohnt. Am Beginn des 2. Liedes stehen hinten Menschen vom Gebetsteam, die, wenn ihr das wollt, mit euch sich eins machen und für euch beten. Ansonsten lade ich euch ein, das in der Stille vor Gott zu tun, sagen, Herr, ich weiß, mit diesem Mangel, womöglich war ich nie bei dir, habe mich nie bei dir satt getrunken, aber mit dem wende ich mich heute an dich und weiß, dass da, wo ich in dem Bereich meines größten Mangels bei dir satt wird, da werde ich zu einem Menschen, von dem die Ströme lebendigen Wassers fließen wie nie vorher. Dein größter Mangel wird zum Ansatzpunkt der größten Fülle Gottes für dich und für unzählige Menschen, mit denen Gott dich in Berührung bringt. Wir danken dir, dass du diesen Weg gewählt hast. Ich kann das gar nicht fassen, dass du uns nicht einfach benutzt als Instrumente oder als Werkzeuge, sondern viel schöner. So bist du. Wir ehren dich. Wir bitten dich aber auch um Hilfe, gerade da, wo wir feststecken in unseren Erwartungen Menschen gegenüber und wo wir versuchen, uns bei Menschen festzumachen und zu sättigen und Leute nicht aus unserer Erwartung loslassen. Hilf uns, umzukehren zu dir. Hilf uns, zu dir umzukehren. Bitte, Herr. Amen.